Hallo liebe Freunde von Life Journeys Ministry, willkommen zum Mutmacher-Video Nummer 3 aus aktuellem Anlass. Wir sind ja immer noch mitten in der Corona-Krise und mich bewegt in den letzten Tagen ein Thema. Wann immer Krisen und Naturkatastrophen und so weiter auftauchen, kommen auch eine bestimmte Gruppe von Menschen auf den Plan. Es sind die sogenannten Gerichts- und Endzeitpropheten. Ihr Handwerkszeug ist die Angst, die Scham, die Verurteilung und die Einschüchterung. Ihr Gottesbild ist das eines übellaunigen, verbitterten, alten, weißbärtigen Mannes, eines enttäuschten Gottes, der verärgert und enttäuscht auf seine Geschöpfe herabschaut und es mit harter Strafe zur rein äußerlicher Ordnung zwingt. Ich möchte gern über dieses Thema intensiver mit euch in diesem Film nachdenken und uns einige Fragen stellen: Wer ist Gott überhaupt und wer sind seine Geschöpfe und Kinder? Schauen wir doch erstmal entspannt in der Weltgeschichte rückwärts. Wie viele Katastrophen, Epidemien, Kriege und Naturkatastrophen hat es gegeben, in denen nicht das Ende der Welt verkündet wurde, die Wiederkunft Christi verkündet wurde oder sonst irgendwelche Katastrophenstimmungen verbreitet wurden? Ich erinnere mich noch sehr gut an den Jahrtausendwechsel, als das Jahr 2000 anbrach, was da an Endzeitpropheten auf dem Plan waren. Und dann ist nichts passiert und keiner von denen hat es nötig gehabt, sich zu entschuldigen. Die prophezeien bis heute noch teilweise lustig weiter. Oder wenn wir an David Wilkerson denken, der vor einigen Jahren auch von einer Riesenkatastrophe sprach und den Leuten sagte, sie müssen sich Lebensmittel für 30 Tage vorbereiten. Und es ist auch nichts passiert. Man könnte sagen, ja, es ist jetzt passiert, aber das ist einfach nicht fair. Wir müssen uns klar werden darüber, dieser Planet dreht sich immer noch weiter. Und ich möchte etwas Wichtiges sagen. Jesus hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme und nicht rechnet, bis ich wiederkomme. Ich möchte hier so meinen Satz von Martin Luther mal vorne dran stellen, der mich sehr bewegt, wenn er überhaupt von ihm ist. Wenn der Herr morgen wiederkommt, pflanze ich heute einen Apfelbaum. Und ich denke, das ist der richtige Umgang mit allerlei Endzeitszenarien. Jesus selber hat gesagt, Zeit und Stunde weiß niemand außer mein Vater im Himmel. Alles andere ist Spekulation. Und davon haben wir über die Jahrhunderte genügend gehabt. Und auch viel unsägliche Theologien und Endzeitgruppen sind daraus entstanden, mit wenig wirklicher Frucht. Also lasst uns gelassen sein und ruhig sein. Unser Herr kommt, aber er kommt dann wieder, wenn er will. Und er sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Lasst uns also handeln und nicht angsterfüllt auf unseren geistlichen Rechenschiebern herumtippen und schauen, ob wir nicht doch das Datum irgendwie rauskriegen können. Lasst uns einmal über Gericht nachdenken. Was für einen Sinn hat Gericht? Ist Gott ein Gott, der allwissend ist, der wusste, wen er schuf, als er sagte, lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich? Oder ist Gott ein Gott, der gar nicht so richtig wusste, was er mit dem Menschen erschuf, den der Mensch dauernd überrascht und den er vor allen Dingen enttäuscht? Diese Frage musst du dir grundsätzlich beantworten. Gott wusste, was er sich mit uns ans Bein band. In der Offenbarung heißt es, dass Christus das Lamm ist, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Das heißt, Gott wusste schon, bevor den Menschen schuf, bevor er die Welt geschaffen hat, wie das Ganze enden und ausgehen wird und dass er sich selbst als Mensch für uns hingeben würde. Wir können ihn also gar nicht enttäuschen. Da ist kein Gott, der enttäuscht ist über die Menschen und ihr Tun, sondern der alles vorhergesehen hat. Zurück zum Gericht. Was bringt Gericht? Schauen wir uns mal die Bibel an, das Alte Testament. Wie oft hat Gott Gericht an Israel vollzogen? Und ich glaube nicht mehr, dass Gott das Gericht vollzogen hat, sondern Israel hat das Gericht an sich selber vollzogen, dadurch, dass sie ungehorsam waren. Ich möchte euch hier mal einen interessanten Vers aus dem Alten Testament vorlesen, der so hammermäßig ist. Jeremia 2,19. Du, Israel, strafst dich selbst mit deiner Bosheit und erziehst dich selbst mit deinem Abfall und sollst erfahren und einsehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich nicht zu achten, spricht der Herr. Es ist interessant, was Gott hier sagt. Du strafst dich selbst, Israel, nicht ich straf dich. Du strafst dich selbst, wodurch? Du erziehst dich selbst, wodurch? Durch deinen Abfall, durch den Eigensinn deiner Wege, durch das, ja, an mir nicht gehorchen, das nicht einsehen, dass die Wege, die du gehst, böse sind. Wir strafen uns selber auch durch unsere eigenen Verschuldungen. Gott muss im Grunde genommen gar nichts machen. Gott straft diese Welt nicht, das besorgen wir sehr effizient selber. Wenn wir mal schauen, wie wir auch mit diesem Planeten umgehen, und wenn ich also oft Christen höre, wie Christen dann so die Nase rümpfen über Achtsamkeit und Umweltschutz. Wir sind alle schuld. Paulus sagt das ganz klar im Römer 3,23. Wir sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Und wir werden alle ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschieht. Wir alle sind Sünder. Und wenn wir hier von Endzeiten Gottes Gericht reden, dann bitte schön nicht in der Art und Weise, dass wir außen stehen, mit christlicher Siegerarroganz und Steine nach innen werfen. Wir stehen mittendrin in der Sünde, auch wir sind Sünder. Aber Gott muss uns gar nicht strafen, wir strafen uns selbst. Es ist wie der verlorene Sohn. Hat der Vater ihn bestraft? Hat der Vater ihm nachts Geld geklaut? Nein, der Sohn hat es sehr effizient selber besorgt und die Strafe und die Zucht über sich gebracht. Aber der Vater stand die ganze Zeit da und hat gewartet, dass der Kerl endlich nach Hause kommt. Und das ist auch so, dass Gott heute hier steht und wartet auf uns mit offenen Armen, bereit, dass wir einsehen und umkehren. Und diese Umkehr ist auch ein Geschenk Gottes, denn wir können aus uns selber gar nicht umkehren. Und darum sollten wir Christen beten, dass Gott die Schleierhülle von unseren Augen wegnimmt, wie es in der Bibel so wunderbar heißt. Ich möchte auch diesen Vers noch vorlesen. Was bewirkt denn Gericht? Gott hat es sehr oft gesagt, auch an Israel. Er hat Gericht gebracht, dann haben die Leute Buße getan. Die Hand Gottes, die angebliche Hand Gottes, ging weg von Israel und schwupplich sind sie wieder in die alten Muster zurückgefallen. Das ist auch das, was passiert, wenn wir mit Druck irgendwas versuchen, in einem Gegenüber zu erreichen. Solange wir den Druck aufrechterhalten, wird der andere spuren. Lassen wir mit dem Druck nach, folgt der andere auch wieder nur seinen eigenen Herzen. Wahre Umkehr, Metanoia, kommt vom Herzen. Das neue Herz kann uns nur Gott geben. Wie schon gesagt, ist Israel, das Volk Israel, das Bundesvolk, ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gerichte eigentlich nicht funktionieren. Schauen wir mal uns ein paar Verse kurz an. Ich möchte mal vorlesen. Da ist zum Beispiel Jeremia 31,31. Pass auf, die Zeit wird kommen, spricht Gott. Da schließe ich einen neuen Bund mit Juda und mit Israel. Er ist nicht zu vergleichen mit dem, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Herr war. Jeremia 33, der neue Bund, den ich mit dem Volk schließen werde, wird ganz anders sein. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz und lege es tief in sie hinein, so werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Hier hast du schon so ein Bild dafür, wo Gott eigentlich klar sagt, diese ganze Urteilerei, Richterei, Gerichterei bringt nichts. Und ich bezweifle, dass Gott Israel jemals mit Gerichten überzogen hat, sondern Israel hat gesündigt, gegen Gott gesündigt und hat sich damit, wie es Gott in den Versen, den wir vorhin gelesen haben, selber Schmerzen, Schuld und Leid und Krieg zugefügt. Gott musste gar nichts machen. Und deswegen sagt Gott, es hat auch keinen Sinn. Das Einzige, was Sinn macht, ist ein neuer Bund. Das ist das, was Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Es steuert alles auf diesen neuen Bund hin. Dieser neue Bund ist der, dass Gott sagt, ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Ja, ich lege es tief hinein, so werde ich ihr Gott sein, sie mein Volk sein. Lesen wir dazu noch einen anderen Vers, der ist genauso schön und wichtig, auch im Alten Testament. Es ist übrigens interessant, wie toll das Alte Testament voll ist. Da ist Hosea 11, 7 bis 10. Mein Volk hat eine Neigung zum Abfall von mir. Ruft man es nach oben, erhebt sich niemand. Doch wie könnte ich dich hergeben, Ephraim? Wie kann ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adma, dich gleich machen wie Zeboim? Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht tun nach meines Zornes gut, will Ephraim nicht wiederum verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und komme nicht im grimmigen Zorn. Lesen wir noch einen dritten Vers aus Jeremia 31. Das ist fast parallel mit dem Hosea-Vers. Ist Ephraim nicht mein Lieblingssohn, das Kind, an dem ich mich freue? Denn so oft ich ihm auch schelte, Vorwürfe mache, sagen andere Übersetzungen, muss ich immer wieder an ihn denken. Deshalb schlägt mein Herz für ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. So hier ist keine Spur von einem zornigen, verärgerten Gott, sondern ein Gott, der sein Kind liebevoll ansieht und sieht, was für Fehler es macht, aber der seine Liebe zu diesem Kind nicht verleugnen kann. Und die Lösung liegt nicht im Kind selber, dass das Kind sich bessert, sondern dass Gott am Kind arbeitet. In dem Fall das, was wir gerade gelesen haben. Er schenkt das neue Herz, den neuen Geist und macht aus uns die Menschen, die in seinen Geboten wandeln, seine Rechte halten und danach tun. Wenn man das logisch betrachtet, erkennt man, dass Gerichte oder der Gedanken an Gericht sinnlos ist, weil Gerichte nicht wirklich funktionieren. Ich habe es vorhin gesagt, versuch jemanden mit Zwang in deine Richtung und Position oder nach deinem Willen zu bewegen. Du wirst es schaffen, aber nur solange du den Zwang aufrechterhältst. Ist der Zwang weg, wird die Person wieder ihren alten Mustern nachgeben. Das kann nur funktionieren, wenn das Herz sich ändert. Und die Herzensänderung kann nur Gott selber vollführen. Und nochmal, darum sagt Gott in Jesaja 25, 6 bis 8, und der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf diesem Berg ein fettes Mahl machen, und auf diesem Berg wird er die Hülle, die Schleierhülle, damit alle Völker bedeckt sind, wegmachen. Zephania 3, 9, dann werde ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Wir sehen hier zweimal, Gott ist der Handelnde. Gott, der sich selbst offenbart, dass ihn die Nationen erkennen. Und der ist derjenige, der das neue Herz, dann den neuen Geist, den ganz neuen Menschen in uns vollendet und transformiert. Das geschieht nicht durch Gericht, sondern durch sein gnädiges Eingreifen zu seiner Zeit. Aber es war zu allen Zeiten so, dass die Frommen immer nach Gründen gesucht haben, warum passiert Leid. Jesus saß mal eines Tages da und dann kamen Leute auf ihn zu. In Lukas 13,1 kannst du das lesen. Da kamen einige Menschen zu Jesus und berichteten ihn von den Galiläern, die Pilatus umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien schlimmere Sünder gewesen als die anderen? Nein, ich sage euch, wenn ihr eure Einstellung nicht ändert, werdet ihr genauso umkommen. Dann führt Jesus als zweites Beispiel den Einsturz des Turmes von Schiloach an, der 18 Männer erschlagen hat. Und auch hier sagt Jesus, meint ihr, die sind erschlagen worden, weil sie mehr als andere gesündigt haben? Nein, sagt Jesus, wenn ihr euch nicht bessert, werdet es euch genauso geschehen. Es ist das, was Paulus im Römerbrief sagt, wir alle haben gesündigt. Was Jesus sagt, wenn ihr Sünde spielen wollt, dann bitte richtig, ihr alle habt gesündigt, alle. Und deswegen können wir uns nicht hinstellen als Christen und von außen Steine in die böse Welt hineinwerfen und die Welt mit Gerichtsdrohungen überziehen. Wir sind mittendrin in dieser Welt und wir haben auch unseren Schuldanteil an dieser Welt, dass sie so verkorkst ist. Wie gesagt, da lebt in uns dieses Verlangen, Not und Leid mit Gründen zu erklären. Es ist das sogenannte Sündenbockprinzip. Irgendjemand muss schuldig sein oder Schuld gehabt haben. Das zieht sich auch durch die ganze Geschichte. Immer wieder werden Sündenböcke gesucht und Jesus hat sich wieder und wieder gegen dieses Prinzip verwendet. Tolles Beispiel waren die Jünger, als sie diesen Blindgeborenen sehen. Sofort kommt die Frage hoch, hat der gesündigt oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Es ist krampfhaft schon fast. Und genauso ist es heute krampfhaft mit den ganzen Gerichtspropheten und Endzeitpropheten, die immer nach Gründen suchen, den Zorn Gottes zu materialisieren oder ihm einen Namen oder Raum zu geben. Aber das ist so nicht. Das ist nicht das korrekte, richtige Gottesbild. Wir haben uns selber Schuld zugefügt. Nochmal Jeremia 2,19, dort sagt Gott, du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und erziehst dich selbst mit deinem Abfall und du sollst erfahren und einsehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich nicht zu achten. Gott sagt es hier ganz klar, wir Menschen strafen uns selber, wir erziehen uns selber durch unsere Dummheit und wir sollen erfahren und dann einsehen, durch diese Dummheit und das Leid und die Not, wie bitter es ist, nicht in den Wegen Gottes zu laufen. Und dann wird Gott kommen und wird uns seine Wege anbieten. Warum beten wir eigentlich im Vater unser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Was wir da machen, ist doch eigentlich, dass wir sagen, Gott, lass endlich dein Reich anbrechen. Ich habe die Schnauze voll von meinem eigenen Reich. Lass dein Willen in meinem Kopf, in meiner Birne geschehen. Ich habe die Schnauze voll von meinem freien Willen, der mich immer wieder nur ins Versagen und ins Chaos, ins Verderben führt. Darum beten wir das, dass das Reich Gottes in seiner Gänze anbricht und dass Gott den neuen Menschen aus uns macht, wo uns ein neues Herz gibt und einen neuen Geist. Und das ist auch das Ende unseres sogenannten freien Willens. Der hat existiert im Paradies, als wir uns in Adam entschlossen haben, unseren eigenen Willen zu leben. Ich sage mal, der Sündenfall ist die kosmische Pubertät des Menschen gewesen, wo der Mensch gesagt hat, Gott, jetzt möchte ich mein eigenes Leben leben. Und Gott gesagt hat, okay, ich habe euch genügend erklärt, wie es geht. Jetzt müsst ihr einfach selber erfahren und durch Leid erfahren, dass es so nicht geht, wenn ihr es ohne mich machen wollt. Und das erleben wir. Das ist die Welt, in der wir leben, eine gefallene Welt, ähnlich wie der verlorene Sohn, der zu seinem Vater eigentlich auch gesagt hat, Alter, mir reicht's jetzt, gib mir mein Leben, ich möchte mein Leben selbstbestimmt leben. Und damit meint er das Geld. Und der Vater sagt auch, okay, ich kann jetzt noch viel erzählen, könnte dir das auch verbieten, aber jetzt musst du es erfahren, dass dein Weg nicht funktioniert. Und so kam es auch. Und der Vater musste gar nichts machen, um den Sohn in irgendeiner Form zu strafen oder zu erziehen. Das hat der Sohn perfekt selber besorgt. Und dann kam er zurück. Und hat zwar Selbstbedienungsreue angesagt, er hat selbst für sich entschieden, was geschehen muss, damit er wieder angenommen wird. Ich bin nicht mehr dein Sohn, ich will ein Tagelöhner sein. Das hat Henry Nouwen so treffend die Selbstbedienungsreue genannt. Aber der Vater geht darauf gar nicht ein. Er nimmt ihn in den Arm, steckt ihm den Ring an den Finger, das Zeichen, dass er wieder ein Sohn ist und Erbe hat, den Schuh an die Füße, der freie Mann, dass er wieder ein freier Mann ist. Und das Ehrengewand, das alle Schuld bedeckt ist. Das ist das, was unser Gott macht. Er muss nur auf uns warten und dann auf uns zurennen, wie es mit dem verlorenen Sohn gemacht hat. Und das werden wir erleben am Ende der Zeit. Ich möchte noch einmal abschließend sagen, Hosea 11,9, ich will nicht tun nach meines Zornes Glut, will Ephraim, also Israel, nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte und komme nicht in grimmigen Zorn. Und wenn das Israel gilt, gilt es auch uns und gilt es der ganzen Welt, die Gott geschaffen hat. Er kommt nicht im grimmigen Zorn, weil er weiß, dass das nicht funktioniert. und er ist Gott und kein Mensch. Und wir haben den Fehler gemacht, dass wir aus Gott zu sehr den Menschen gemacht haben. Ein menschliches Abbild Gottes verehren. Einen alten, zornigen Mann mit rotglühenden Augen, der immer nur darauf wartet, wann er endlich reinhauen kann. Und das ist nicht das Bild, das die Bibel bei genauem Hinsehen von Gott vermittelt. Nochmal, lass dich nicht von diesen Endzeitpropheten und Gerichtspropheten geistig in irgendeine Enge treiben. Ihr Handwerkszeug ist die Angst, die Scham, die Verurteilung und die Einschüchterung. Und ihr Gottesbild ist das eines verzerrten, alten, übellaunigen, verbitterten Mannes, der enttäuscht auf seine Geschöpfe herabschaut. Das hat ganz wenig mit dem Gott der Bibel zu tun, der wusste, wen er erschaffen hatte, der von Anfang an gesagt hat, lasst uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Glaubst du wirklich, dass Gott einen Plan hat, in der Ewigkeit Menschen zu schaffen nach seinem Bild und dass er nicht fähig ist, diesen Plan auch zu Ende auszuführen? Denk mal, was Paulus sagt, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es fortführen und vollenden auf den Tag seines Kommens. Gott hat angefangen, Gott führt fort, Gott vollendet. Wenn er sich etwas vorsetzt, dann wird er diesen Plan auch zu Ende führen. Und er wird nicht an uns Menschen scheitern. Er kommt mit uns ans Ziel. Und zwar nicht mit Einschüchterung, nicht mit, indem er eine Herde Duckmäuser, ängsterische Duckmäuser getriebenen Christen schafft, sondern er möchte Menschen, die ihm nachfolgen, aus überwältigter Liebe, die ihn erkennen, die ihn begreifen, die ihn verstehen. Und das wird er tun. Er wird die Augen öffnen, er wird die Herzen öffnen, er wird die Schleierhülle von den Herzen und den Augen wegnehmen und eine völlige Neuschöpfung in uns hervorbringen. Ich möchte noch einmal Jesaja 25, 6 bis 8 lesen. Und der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf diesem Berg ein fettes Mahl bereiten. Und auf diesem Berg wird er die Hülle wegtun, die Schleierhülle, damit alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Zephaniah 3,9, dann aber werde ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Psalm 86, 86,9, zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen und es werden sich alle Nationen dorthin versammeln zum Namen des Herrn nach Jerusalem und sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Ist auch in Jeremia 3,17 so beschrieben. Das ist mein Gott, an den ich glaube. Mein Gott, der imstande ist, das, was er angefangen hat, das gute Werk, ist auch zu vollenden. Und der nicht sagt, vollende dich selber, Uwe. Leute, lasst uns das Haupt erheben, lasst uns fröhlich sein und gelassen sein. Es sind sowieso schwierige Zeiten genug, aber lasst uns darauf vertrauen, dass Gott mit uns ist, auch in dieser Zeit. Dass er mit seinen Geschöpfen leidet. Wenn du Kinder hast und sie sind durch ihre eigene Dummheit und Blödheit in missliche Lagen geraten. Wenn du ein liebender Vater, liebende Mama bist, dann stehst du nicht schadenfroh daneben und drisch noch zusätzlich auf sie ein, sondern dein ganzes Herz ist dran, die Hände auszustrecken, ihnen zu helfen. Und so lasst uns jetzt beten und vertrauensvoll zu unserem Gott und Vater beten, für unsere Obrigkeiten, für die Regierung, die Landesregierung, die Stadtregierung, für die ganzen Ärzte und Pflegepersonal und Gesundheitspersonal, für die Menschen, die aktiv in der Stadt tätig sind. Lasst uns Quellen der Freude werden, auch indem wir Menschen ermutigen, indem wir lächeln auf der Straße, wenn wir spazieren gehen, indem wir gucken, wo können wir andere Menschen ermutigen, Gutes tun, wo können wir vielleicht Menschen im Moment etwas erlassen, was sie uns schuldig sind, und Güte verbreiten und gerade jetzt zeigen, dass ein guter Kern in uns steckt. Und Gott wird das hervorbringen in uns. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mir zugehört habt. Und wir werden demnächst weitermachen hier in diesem Kanal mit weiteren Ermutigungsvideos und uns gegenseitig Mut und Freude machen. Seid herzlich gesegnet. Alles Gute, euer Uwe.